Jesus, danke, dass du hast versprochen, du wirst uns nicht allein lassen, dass du mit uns bist, dass der Heilige Geist da ist, der Paraklitus, der Geist, der Trost, Helfer. Danke, dass du jetzt gerade mit an uns bist, dass du ihre Ruhe, Friede, Trost und sogar auch Freude im Herz schenkst. Dass sie weiss, du tust ihre Träger. Besonders bete ich für ihren Sohn, für ihre Tochter. Ich bitte, Herr, dass sie durch dich kennenlernen. Dass sie in dieser Zeit und Situation wissen, unser Papa ist daheim im Himmel. Und das ist der beste Ort und Weise, wie ein Mensch kann heimgehen kann. Hilf sie in dieser Situation jetzt alle so traurig. Wer von euch ist verwandt mit Marcel? Blutverwandt. Sind blutverwandt? Niemand da. Wer von euch hat fest müssen brüllen? Wieso macht das uns so traurig, wenn Geschwister in Jesus, wenn ein Gläubig heimgeht? Als ob es wäre unsere eigenen Brüder, Schwester, Cousin, Cousine, ich weiß nicht, unser eigener Leib, wo leidet. Auf einer Seite ist es traurig, auf der anderen Seite ist es nicht, aber auch wunderschön. Dass wir nicht ein Sportclub sind, ein Hobby, Gesellschaft, Gemeinschaft, sondern dass wir sind Leib Jesu Christi, Geschwister in Jesus. Und wenn ein Leib, Gott, wenn ein Teil von dem Leib leidet, leidet der Rest von dem Leib auch mit. Kannst du mal ein bisschen umschauen? Schau vorne, hinten, nicht da. Wirklich, könnt einander schauen. Wer sitzt neben dir? Wer sitzt vor dir? Wer ist alle da? Ein Teil schaut bei der Mondfrau. Das ist auch schön. Kannst du deinen Nachbar, Nachbarin, nicht deine Mann, Frau, jemand anderes sagen, schön bist du da. Schön, dass es dich gibt. Und meinen wir auch ernst? Wir meinen das ernst. Es ist schön, dass du da bist. Es ist wunderschön, dass es dich gibt. Weil du da bist, bin ich da. Weil es dich gibt, bin ich da. Sonst wäre ich, der Brina, nicht da gewesen. Ich bin da, weil du da bist. Ich kann sogar so weit gehen und sagen, ich bin in der Schweiz wegen euch. Sonst wäre ich vielleicht sehr hochwahrscheinlich jetzt in Amerika. Also, andere Leben gelebt. Wegen der Kirche bin ich heute da. Es ist wunderschön, als Christen, als Gläubige, so ein Leben zu haben, so eine Gemeinschaft dürfen haben, die heute in unserer Gesellschaft abstrakt, unnormal, komisch, unvorstellbar, nicht nachvollziehbar ist. Wo sonst findest du in dieser Welt so eine Gemeinschaft, wo Menschen so nicht zusammenbringt. Es gibt ein anderes Wort, aber ich kann jetzt gerade nicht in meinem Kopf suchen. Gut. Man kann mal in einem Sportclub sein, in einem Musicclub, in irgendeiner anderen Gemeinschaft. Ich bin auch gesehen, aber ich glaube, es ist das, was wir zusammen haben. Hast du nie. Wieso? Wieso ist Chile mehr als einfach am Sonntagmorgen in der Gemeinde kommen, ein Kuchen, feines Kuchen essen, schlechten Kaffee trinken und dann heimgehen. Nein, das ist Witz. Wir haben keinen schlechten Kaffee, wir haben guten Kaffee. Aber Kirche ist mehr als das. Ich würde gerne miteinander eine Bibelstelle schauen in 2. Apostelgeschichte, Kapitel 2, ab Vers 40. Ich würde kurz mit euch das anschauen. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 40. Ab Vers 41. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschehen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmutig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwelliger Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie preisen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Es ist die erste Kirche in dem Neuen Testament. Wie Kirche ist eigentlich die Geburt der Gemeinde. Es ist Apostelgeschichte, Kapitel 2. Es ist ein Wort, das 20 Mal in Apostelgeschichte vorkommt. Das heißt Gemeinschaft. Es übersetzt Gemeinschaft, heißt Koinonia auf Griechisch. Und wir übersetzen das am meisten so wie Gemeinschaft. Aber es ist viel mehr als Gemeinschaft. Das Wort übersetzt auch als Abendmahl, Beitrag, Teilnehmen und Partnerschaft. In den paar Versen, die ich jetzt gelesen habe, kommt das zusammen festhalten, miteinander teilhaben. Und das ist alles Koinonia. Können. Also überall heisst die Gemeinschaft, die sie hatten, ein Abendmahl, Teilen, Beitrag. Eigentlich Gemeinschaft kann man so bedeuten, das Leben von Jesus Christus zu teilen. Das Leben von Jesus Christus zu teilen. Die Gemeinde am Anfang haben alles miteinander gemacht. Sie haben ein Ziel gehabt, und das ist das Ziel von ihrer Gemeinschaft gesehen. Das Leben von Jesus Christus miteinander teilen. Ziel von ihrer Gemeinschaft ist Jesus gesehen. Und sie haben sehr fest zusammengehalten. Sie haben alles miteinander gemacht. Sie haben sogar miteinander gelebt. Es ist enorm viel umeinander gegangen. Um Jesus, aber auch umeinander. Ich habe mir die Frage gestellt, wieso hat die Kirche im Neuen Testament so fest zusammenhalten? Wieso haben sie müssen, wollen, dürfen, wirklich alles miteinander und füreinander machen? Wir wissen, das ist nicht ein Befehl von Jesus. Das ist ganz sicher nicht ein Befehl von Petrus oder Apostel gewesen, wie wir sehen es, das gleiche System in den anderen Städten nicht. Wir sehen das hauptsächlich in Jerusalem. So, es ist nicht ein System, es ist nicht eine Strategie oder Struktur, was die Apostel haben sich entschieden, jetzt machen wir so. Jetzt, ab jetzt, Chile heisst, wir wohnen zusammen, wir verkaufen alles, was wir haben, unseren Besitz, wir teilen das miteinander und wir werden Tag nach Tag miteinander sein. Es hat einen anderen Grund gehabt. Wieso haben sie alles verkauft und wieso sind sie zusammengekommen? Gerade von Anfang, als Jesus ist gestorben, hat Jerusalem Verfolgung erlebt. Von Anfang an, schon dort, wo der Petrus schreibt, sie haben enorm Druck auf die Kirche gehabt. Etwas hat die erste Kirche gewusst. Wir werden verfolgt. Die Gesellschaft, in der wir leben, nimmt uns nicht an. Sie werden uns nicht akzeptieren. Sie werden uns nicht glauben. Sie werden uns plagen. Sie werden uns in Schwierigkeiten bringen. Wir werden verfolgt. Und zwar schlimm. Das war allen mega klar. Und etwas anderes war auch mega klar. Um gegen Verfolgung zu stehen, wir müssen zuerst zusammenstehen. Damit wir Druck widerstehen können, wir müssen zusammenstehen. Damit wir gegen Schwierigkeiten, Gefängnis stehen können, wir müssen zusammenstehen. Anders geht es nicht. Ich schaffe es nicht allein. Wir arbeiten nicht allein. Wir brauchen einander. Wir kennen alle, Verfolgung ist sehr stark in Jerusalem gekommen. Und sie mussten auseinandergehen. Und Glaube ist dann weitergegangen in andere Städte, in Samaria, in Judäa, auch in den Heidenländern. Aber weil sie am Anfang so fest zusammengehalten haben, ihr Glaube hat so stark Wurzeln geschlagen, dass sie auch weitergehen in andere Städte und ihren Glauben weitergeben. Das kenne ich sehr gut von meinen Erfahrungen, von meiner Vergangenheit. Wieso sollen die Christen zusammenstehen? Gehen in ein verfolgtes Land, China, Russland sogar, arabische Länder, schau China an. Leben in einer Kirche ist ganz anders. Ich meine, bei uns in der Schweiz ist es mega schön. Wir sind Familie und schauen, wie wir zusammen sind. Aber stell dir vor, zehnfach mehr in diesen Ländern, Kirche, die Leute in der Gemeinde, sind deine Familie. Punkt. Punkt. Du triffst Menschen von der Kirche viel öfter, als du triffst Menschen in deiner eigenen Familie. Du verbringst mehr Zeit in der Gemeinde als irgendwo anders. Für mich, Tante, Onkel, Grossmami, Grosspapi sind in der Kirche gewesen. Bis heute, wenn jemand von der Kirche, also von meinen, als ich Kind gesehen, wenn jemand von Amerika anruft, von der Kirche, sie sind Tante. Ich sage es nicht Schwester Lilly oder Schwester Lydia oder was auch immer. Tante, Onkel. Ich war in Amerika letztes Mal und also klar, da musst du alle von den Kirchen noch besuchen. Ich habe meine Familie und meine Familie in Amerika sind ein halbes Dorf. Bei der Hochzeit von meinen Cousinen sind 600 Leute gekommen. Die sind Familie. Die sind nur Familie. Und sie hat sehr begrenzt das gemacht. Ich habe meine Mutter musste anrufen und sagen, ich bin so froh, wenn ich noch in Amerika heiraten muss. Bei mir wären 1000 Leute. Normal. 600, und das ist unser. So, ich muss unsere Familie besuchen und mindestens wir können grosse Events machen. Und dann habe ich so Leute von der Kirche besuchen. Und dann, klar, habe ich so: Du gehst zu Mittag und dann zu 4 und dann nachher wieder um 5 und um 6 und 7 und du gehst von einem Haus nach zu den anderen. Und bei einem Haus bin ich gegangen, habe ich die Leute besucht und der Mann hat brüllt. Und er ist so verletzt, dass ich erstens so spät ihn besucht habe Und habe erst meine Familie besucht und zweitens hat er gesagt, bin ich nicht dein Onkel. Wieso kommst du nur zum Zvieri und nicht zum Mittag? Bin ich so wenig dir wert? Ich sage, es tut mir leid, aber es ist halt so schwierig mit Zeit. Deswegen gehe ich nicht mehr auf Amerika. Es ist zu viel Stress für mich. Aber es hat mich auch so berührt. Einfach jemand von der Kirche, wo mich nicht gut kennt. Er kennt meine Eltern, ich bin nicht eine Pastorin. Meine Eltern waren Pastoren. Ich bin einfach die Tochter vom Pastor. Aber er muss brüllen, weil der Brina kommt nur zum Mittag bei ihm daheim. Weil das ist mein Nichte. Ich bin der Bruder von deinem Vater. Und du kommst nur zum Vieri mich besuchen. Wie kannst du das machen? Was heisst Familie? Was heisst zusammen sein, miteinander, füreinander? In den verfolgten Ländern, Chile ist A und O. Weil du weißt, wir sind füreinander da. Wenn Schwierigkeiten kommen, dann die erste Person, die ich anrufe, sie ist Chile, ist meine Kleingruppe. Damals war es so, und heutiger Tag ist nicht anders. Heutiger Tag in der Schweiz ist nicht anders. Man denkt, ja, die sind verfolgte Länder, sie müssen zusammenhalten, sie müssen zusammenbleiben, sie müssen ihre Beziehung mega stark machen. Das muss sich da in Europa nicht. Doch, wir müssen. Weil wir stehen auch vor einer Zeit, die schwierig wird. Ehrlich gesagt, wir stehen jetzt vor einer Zeit, die schwierig ist. Als Christen, bei unserer Gesellschaft, mit unserem moralischen Wert, sind wir nur mehr angenommen, akzeptiert, respektiert. Christen sind komisch. Unsere Gemeinschaft, das, was wir miteinander machen, ist schon jetzt komisch. Ist schon jetzt nicht mehr akzeptiert. In 5 Jahren, ich befrüchte, wenn ich nur denke, in 5 Jahren, wo steht Chile? Was darf ich predigen, was darf ich nicht mehr predigen? Was dürfen wir als Gläubige machen, was dürfen wir nicht mehr machen? Wir stehen vor einer mega schwierigen Zeit. Und Jesus sagt in Johannes Evangelium, Kapitel 13, Vers 35, ich gebe euch ein neues Gebot, liebet einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eure Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An eure Liebe zueinander werden sie erkennen, dass ihr Christ seid. An eure Liebe zueinander werdet ihr erkennen, wer ich Jesus bin. Heute, mehr als je bevor, braucht unsere Gesellschaft, braucht unsere Welt unsere Liebe. Und nicht unsere Liebe zu denen, die nicht gläubig sind, nicht unsere Liebe zu denen, die Jesus noch nicht kennen, das auch. Aber das sagt nicht Jesus. Wenn ihr andere Menschen liebt, doch das auch. Aber sie werden mich erkennen durch eure Liebe zueinander. Wie ihr miteinander umgeht, wie ihr zueinander steht, werden sie mich erkennen. Wow. Wir haben etwas falsch gemacht. Wir haben gedacht, wir gehen und wir sind lieb und wir sind barmherzig und generous, grosszügig. Und wir helfen Menschen, die Hilfe brauchen. Und wir gehen in die Mission. Und wir tun evangelisieren. Und wir tun Armut helfen und unterstützen. Ja, unbedingt. Aber das ist die zweite Priorität. Die erste Priorität ist die Liebe zueinander. Miteinander, füreinander. Weil durch uns sind wir Zeugnis von denen, die Jesus noch nicht kennen. Unser Zusammenhalt, wie wir miteinander stehen, spricht viel lauter als das, was wir können sagen oder machen auswärts. Ich habe mit jemandem geredet in letzter Zeit über Glauben. Er ist katholisch, sehr streng katholisch. Und ein von seinen Gründen, wieso er hat einfach Christentum nicht gern, ist, wieso Kirchen streiten. Wieso sind sie nicht einig? Wenn Christentum so gut ist, wieso sind Christen nicht einig? Nicht eins. Was kann ich dazu sagen? so schwierig, das zu diskutieren. In Europa, in den westlichen Ländern. Wieso sind wir nicht eins? Was machen wir als Kreuzpunkt? Wenn jemand wird heute neu in den Kreuzpunkt kommen, der nicht gläubig ist, und uns sieht, kann er oder sie sagen, wow, die sind eine Familie. Ich möchte das auch haben. Ich würde gerne so etwas auch geniessen. Ich würde gerne daheim sein. Heutige Tag viele Leute kommen bei uns, die sind Ausländer oder sind neu in der Schweiz gezogen oder sind zweite Generation. Wenn ich darf sagen, Ausländer, ich weiß nicht, was ist der richtige Wort heutige Tag für das. Ich bin selber Ausländer, von daher, ich kann sagen, was ich will. Und das Erste, was sie brauchen, suchen, ist daheim. Ich würde einfach irgendwo daheim sein. Ich frage dich, ich gehe nicht so weit, bist du daheim? Wie geht es dir heute? Kannst du sagen, da bin ich in meiner Familie? Wenn deine Antwort ist ja, yes, freue mich. Wenn nein, dann frage ich mich, was kann man dazu machen? Was kann man beitragen? Mir, ich als Pastorin, als Gemeindeleitung, aber auch mir als Gemeinde, liebe Jesu Christi, miteinander, damit wir mehr und mehr dürfen als Familie sein. Und schau, ich meine nicht, dass wir jetzt uns um uns selber kümmern und passiv werden und es geht nur um mich und meine Familie. Aber dass wir dürfen daheim sein. So stabil, so stark und Wurzel schlagen in unserem Glauben, in unserem Wert, in unserem geistlichen Wachstum der Gemeinschaft, dass wir erfüllt sind und können auch dann weitergeben. Aber wenn ich leer bin, wie kann ich das, was nicht in mir ist, dann auch weitergeben? Wenn ich selber Liebe brauche, wie kann ich Liebe an jemand anders geben? Wir haben, es ist ja das Wert für uns, also unser Wert, der Kreuzpunkt heisst, wir lieben Gott, wir lieben einander. Das sind dann zwei andere Werte. Wir machen, wir im Dienst, wir geben unser Bestes. Wir sind treu, so sind unsere Werte. Wir lieben Gott, wir lieben einander. Zum Liebe, wir haben vor 2 Jahren, Gott, ich weiß nicht, wie lange bist du bei uns? Es fühlt sich wie ewig, aber ich glaube, es ist nicht ewig, gell? Es ist erst in Ewigkeit. Vor 2 Jahren, also 1,5 Jahren. Aber 2 Jahre, wir haben Gott angestellt, weil wir haben einen Wert. Für die Seniorenarbeit, für die Diakonie-Arbeit, für miteinander, füreinander. Auf Englisch gibt es ein mega cooles Wort, das kannst du nicht auf Deutsch übersetzen. One anothering. One anothering. One another heißt einander. One anothering, eben, kannst du nicht übersetzen. Uns kümmern umeinander. Miteinander, füreinander. Ich würde gerne Gott auf der Bühne bitten. Und ich würde gerne Gott ein paar Fragen stellen, weil er ist, ja, du kannst eigentlich schon auf der Bühne kommen. Gott, ich hätte dir die Mikrofon geben. Ich habe geschwitzt, sorry. Kann ich dir ein Mikrofon brauchen? Darf ich absitzen? Ja, du darfst, sehr gerne. Ich kann wollen. Ich würde gerne Gott ein paar Fragen stellen. Er ist enorm. Er engagiert sich sehr genau für das Thema. Miteinander, füreinander. Zusammenstehen. Und er erlebt viel. Er sieht viel. Er hört viel. Und ich würde jetzt heute ein bisschen mit ihm schwätzen. Wie sieht er das? Vielleicht ein paar Tipps für uns, wie können wir das miteinander, füreinander verstärken bei uns im Kreuzpunkt. Aber allererst, merci vielmal, dass du das Interview machst.
Mache ich sehr gerne.
Gadi, was bedeutet dich einander? miteinander, füreinander, einander lieben.
Für mich die Frage, einander lieben, hat sehr, sehr viel mit dem zu tun, aufeinander können zuzugehen und zu fragen, wie geht es dir, nicht nur einfach, wie geht es dir und weitergehen, sondern wirklich wollen wissen, wie geht es dir, wie geht es jemandem. Ich glaube, das ist etwas sehr Wesentliches, was ich bei Jesus auch sehe, wenn Leute gerufen haben nach Jesus oder Jesus begegnet sind. Zum Beispiel der Bartimäus, der hat gerufen, wo er gehört hat, Jesus läuft durch, Jesus, hilf mir, hilf mir. Und was hat Jesus gemacht? Er ist nicht einfach hier und hat gesagt, ich meine, Jesus hat ja gewusst, was er braucht. Er hat gewusst, er ist blind. Er ist nicht einfach hier und hat gesagt, ja, ich heile dich. Seine erste Frage war, was willst du, dass ich dir tue? Und genau das, glaube ich, ist eine ganz zentrale Frage der Liebe von Jesus, dass Jesus sich interessiert für uns, wie es uns wirklich geht, was wir brauchen, was wir wollen, wo wir stehen. Und wenn Jesus das wichtig ist, wer sind wir, dass es uns nicht so wichtig sein soll, anderen gegenüber. Und ich glaube, das ist etwas ganz Zentrales, was für mich Liebe beinhaltet, dass das können wollen wirklich wissen, wie kann ich am anderen etwas Gutes tun, wie kann ich am anderen irgendwo einen Schritt weiterhelfen. So.
Du beschäftigst dich extrem mit dem Thema bei uns im Kreuzpunkt. Wie siehst du das Thema miteinander, so quasi one anothering, und zu uns im Kreuzpunkt in der KGD, in dem Bereich, wo du beschäftigt bist?
Also, wenn ich mir so ein bisschen Gemeinde schaue, in die verschiedenen Bereiche, wo ich so ein bisschen tätig bin, oder auch in den Gottesdienst, wo ich immer sehr, sehr beeindruckt bin, ist bei den verschiedenen Anlässen, die wir haben. Ich organisiere verschiedene Sachen, vor allem so ein bisschen Generation 60+. Und ich staune immer wieder, wenn ich mit Leute telefoniere, meistens haben die schon untereinander miteinander schon telefoniert und schon angefangen abmachen, wer was wann macht, wer Kuchen backt, wer was macht. Ich bin immer wieder überrascht und das ist etwas von dem, wo mich sehr beeindruckt, wo ich denke, das ist etwas so wertvolles in unserer Gemeinde, dass viele Leute miteinander verbunden sind. Und ich sehe aber nebst dem auch viele Leute immer wieder, die ich manchmal telefoniere oder besuche, die einsam sind, die das eben noch nicht haben, die die Verbundenheit untereinander noch nicht haben. Und ich denke, das ist das, was die Gemeinde eben ausmacht, wenn man hellhörig und hellsichtig wird für die Leute, die eben noch nicht, sag's mal so, noch nicht mit im Boot sind, und wenn man die Fühler ein bisschen ausstrecken kann. Oder dort, wo Leute im Gottesdienst einzeln noch rumstehen und mit niemandem reden, dass ich bereit bin, um auf jemanden zuzugehen, wenn es mich vielleicht ein bisschen Überwindung braucht. Aber es gibt nichts Schlimmeres, als neu mit einer Kirche zu stehen und alle sind am Schwätzen und man steht irgendwo und niemand schwätzt mit einem. Das kennen wahrscheinlich die meisten. Also innerhalb einer halben Minute spätestens geht die Person raus und getraut sich vielleicht nicht mehr wieder zu kommen, wenn sie noch niemand kennt. Einfach so.
Du hast einen sehr guten Punkt angesprochen, Einsamkeit. In unserer heutigen Gesellschaft, Einsamkeit ist ein wachsendes Problem. Und viele Menschen werden mehr und mehr einsam. Und dadurch auch keine Depressionen. Oder einfach, ja, sind nicht mehr gesund. Was denkst du, wir können auch untereinander machen, dass wir die Einsamkeit können, so viel wie möglich niedrig machen, unter uns als gläubigen Geschwister?
Also an dieser Stelle muss ich jetzt verraten, ich habe natürlich die Fragen auch schon vorgängig bekommen. Und für die Frage muss ich ein bisschen spicken. Ich habe nicht so viele Bibelverse können auswendig lernen, wie ich mir da Gedanken darüber gemacht habe. Also ich glaube, so dass, wie es Dobrina nennt, one anothering, eben zusammen können wachsen in der Kirche, da gibt es verschiedene Lügen in unseren Köpfen, bin ich überzeugt. Und ich möchte drei von diesen Lügen möchte ich kurz ansprechen und auch dazu sagen, was die Bibel sagt. Eine von diesen Lügen, die ich immer wieder mal antreffe, ist, dass Leute sagen oder denken, ja, ich bin halt schon ein bisschen zu alt, andere können das oder jenes viel besser als ich. Dazu sagt die Bibel im Psalm 92, die Gottesfürchtigen werden gedeihen wie Palmen und wachsen und stark werden wie die Zedern auf dem Libanon. Denn sie sind im Hause des Herrn gepflanzt und blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im hohen Alter werden sie Frucht bringen und werden grün und lebendig bleiben. Das ist so gut, dass ich es gerade nochmal lese. Noch im hohen Alter werden sie Frucht bringen und werden grün und lebendig bleiben, um zu bezeugen, dass der Herr gerecht ist, er ist mein Fels. Kein Unrecht findet sich bei ihm. Und wer ein bisschen mit Garten zu tun hat, meine Frau ist eine passionierte Gärtnerin daheim. Wer ein bisschen mit Pflanzen zu tun hat, weiß, dass ein junges, kleines Pflänzchen, das ist noch sehr, sehr, wie sagen wir dem, also wenn Wind kommt, dann geht es schnell um. Eine Pflanze, die aber jahrelang tiefe Wurzeln geschlagen hat, die haut nicht so schnell um. Und genau solche Pflanzen haben wir sehr viele in unserer Gemeinde, die können grünen, die können blühen, die können in unserer Gemeinde sehr, sehr, sehr viel Wertvolles hineinbringen. Und von dem denke ich manchmal, haben wir noch etwas zu wenig. Es gibt noch viel mehr Potenzial, wo ältere Leute uns jüngere Generation, unseren jüngeren Generationen können mitgeben können. Eine andere Unwahrheit, sage ich mal so, die ich immer wieder so ein bisschen treffe. Ja, ich habe jahrelang in der Gemeinde gedient, ich habe mitgeschafft. Jetzt sollen doch andere. Und das sehe ich in der Bibel nicht so. Das steht im Römer 12. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Also ich lese da, dass unser ganzes Leben soll ein Opfer sein für Gott und dass wir auch alle Zeit bereit sollen sein, Gott zu dienen, wie auch immer. Das heisst ja nicht, dass alle alles machen müssen, aber ich glaube, es ist ein falscher Gedanke in unseren Köpfen, wenn wir das Gefühl haben, ja, ich habe jetzt lange gedient in der Kirche, jetzt sollen andere. Ich glaube, wenn man lange gedient hat, schön. Aber man muss ja nicht immer das Gleiche machen. Man kann am Alter entsprechend vielleicht auch mal eine einfachere, andere oder einfach eine Aufgabe annehmen, die einem ja dann entspricht, aber gar keine Aufgabe annehmen. Das gilt für mich nicht, die Ausrede, ja, ich habe jetzt immer. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Dann noch eine letzte, so eine dritte Aussage, die ich auch immer wieder mal damit konfrontiert bin. Ich habe doch in meinem Alter nichts mehr, wo ich die Gemeinde einbringen kann. Ich bin jetzt älter, ich kann nicht mehr viel. Dazu sagt Gott im Lukas Kapitel 2 ein Beispiel von einem von einer Frau. Da heißt es, im Tempel befand sich auch Hannah, eine Prophetin. Sie war eine Tochter Panuels aus dem Stamm Asser und schon sehr alt. Hannah war Witwe. Ihr Mann war nach nur 7 Jahren Ehe gestorben. Jetzt war sie 84 Jahre alt und verließ den Tempel nie mehr, sondern diente Gott dort Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Das ist ein bisschen eine höhere Anforderung. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle mit 84 nur noch im Tempel oder in der Gemeinde sind und fasten und beten. Das meine ich nicht mit dem. Aber etwas, wo ich überzeugt bin, das kann auch jemand, der krank ist, wo einfach zu Fuss nicht mehr gut unterwegs ist, egal was, aber beten kann man immer. Sage ich jetzt einmal, beten kann man immer. Und beten ist etwas vom Wertvollsten, ist der Motor, der die Gemeinde zum Laufen bringt oder die Gemeinde am Laufen haltet. Und ich habe oft das Gefühl, es wird unterschätzt, wie wertvoll das ist, wenn Leute im Gebet hinter der Gemeinde stehen, hinter einzelnen Leuten stehen. Und die Ausrede, ich bin älter, ich kann ja nicht mehr viel. Beten ist mehr als manches anders. Also beten kann man, egal wie alt man ist. Und das hilft auch der Gemeinde, das dient der Gemeinde.
Vielleicht kann man auch für die drei Unwahrheiten kurz beten. Wenn eine von den Unwahrheiten deine Unwahrheit ist, die Ausrede, die du bringst, dann bete kurz mit mir. Ich würde gerne für jede von diesen drei Sachen kurz beten. Ist gut. Wenn die Unwahrheit für dich ist, ich bin alt, andere können diese oder jenes besser. Denn die Wahrheit ist, ich bin begabt, ich bin fähig. Und ich kann mit das, was Jesus mir gegeben hat, andere Menschen segnen. Und ich bin ein Segen, so wie ich bin. Wenn die Lüge für dich ist, ich habe jahrelang in der Gemeinde gedient, jetzt sollen andere. Jesus, du siehst, dass ich bin müde oder vielleicht mag nicht. Ich bitte, dass du mir Ruhe, Kraft und Energie schenkst. Ich möchte mich einsetzen für meine Geschwister in der Gemeinde. Ich bin gehorsam zu dem, was du mir sagst, da, wo ich so zu mitmachen, mitbeten, mittun, mit dem Kraft, nicht mit meinen eigenen. Das, was du mir gegeben hast, möchte ich brauchen für die anderen. Und wenn die Unwahrheit für dich ist, ich habe in meinem Alter nicht mehr, dass ich in die Gemeinde einbringen kann, dann bete dir Gebet. Der Heilige Geist hat mich begabt und er braucht mich so lange, dass ich atme. Solange, dass ich lebe. Er hat Pläne für mein Leben. Und er will mich brauchen. Und ich lasse mich in seine Hände. Und ich bitte, dass Gott, dass du jetzt mich brauchen und mir zeigen, wo und wie. Amen. Merci vielmals, Gott. Hast du noch andere Worte, Input für dich selber, Fragen, ermutigende Worte von uns heute Morgen?
Also was mir einfach in all dem, was wir jetzt kurz in dem Interview so ein bisschen angesprochen haben, was mir einfach ganz, ganz wichtig ist, wo ich euch einfach ermutigen drin, tönt doch Gott immer wieder neu fragen, wo willst du mich haben, was hast du mir gegeben, wie kann ich das einsetzen für dich, weil es gibt einen Vers in der Bibel, der sagt, geben ist seliger als nehmen. Und wenn ich kann geben, wenn ich jemandem etwas kann geben, dann kommt das mannigfaltig zurück. Und ich glaube, man könnte nicht mehr gesegnet werden als dort, wo man einfach in diesen Bahnen hineinläuft, wo Gott uns reingestellt hat. Und jeder Einzelne, der da rein sitzt heute Morgen, ist in so einer Bahn. Gott hat Pläne in unserem Leben, egal wie jung oder alt wir sind. Und es gibt nichts Besseres, als die Pläne herauszufinden und diesen Plan in diesen Plan laufen. Und dazu wünsche ich euch viel Freude und dass ihr das mit Gott immer wieder neu anschaut. Bin ich am richtigen Platz, wenn nicht, wo willst du mich haben?
Merci vielmal. Sehr wertvoll, was du gesagt hast. Wir werden jetzt in Lobpreis einsteigen. Ich möchte kurz einfach etwas sagen. Es geht nicht um, ach, jetzt muss ich mehr tun, jetzt muss ich mehr dienen. Die Predigt ist um mehr gegangen. Oder etwas mache ich in der Kirche. Es geht tatsächlich um einander. Einfach da, wo ich bin, in dem Ort, wo ich bin, Gott erlaube mich brauchen, so wie ich bin. Sag durch ein ermutigendes Wort, durch eine Umarmung. Jemand einfach umarmen. Jemand lieben. Es braucht manchmal nicht mehr. Das, was Gott gesagt hat, einfach in dem Element, da wo du bist, erlaube Gott dich brauchen. So wie er will. Um einander segnen.